Ich grüße euch, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid. So wie die Karin gesagt hat, ein heißer Sonntagmorgen. Aber trotzdem, unsere liebe Frieda, die schon vor einiger Zeit gestorben ist, die hat immer gesagt, Sonntag gibt es nichts anderes, als wie in die Gemeinde zu gehen. Ob es jetzt stürmt oder schneit oder ob es 30, 35 Grad hat. Danke für eure Gebete. Ihr habt ja letzten Sonntag mitgekriegt, ich war nicht da. Haben wir was vom Urlaub mitgebracht, nämlich eine schlimme Erkältung, eine hartnäckige Erkältung. Kenne ich eigentlich gar nicht so, nur dazu im Sommer. Aber jetzt geht es mal wieder besser. Freue mich und ich glaube, die Botschaft ist heute was ganz was Besonderes. Für jeden Einzelnen von uns. Ich glaube, dass Gott heute befreien und heilen möchte. Es geht wieder um einen Heiligen Geist. Die Überschrift ist ganz schlicht und einfach die Kraft des Heiligen Geistes. Und wir werden uns hauptsächlich im Buch der Richter bewegen, im Alten Testament. Und wir gehen natürlich auch ins Neue Testament rein, so die Apostelgeschichte, die Korintherbriefe, der Hebräerbrief. Ich habe so eine Frage am Anfang. Wie wird Simson in den Filmen dargestellt? Wie wird er dargestellt? So ein Mann mit 1,60 Meter, so ein bisschen rundlich, so wer kennt den Schauspieler Danny DeVito? Oder ist es ein Spargeltarzan, so ein flachsiger Marathonläufer? Nein, er wird immer so als menschlicher Koloss dargestellt. Mit gestählter Arm- und Brustmuskulatur, einfach so übernatürliche Kraft. Und wir können sagen, er würde jeden Bodybuilder irgendwie in den Schatten stellen. Und wenn er auftritt, dann wackelt nicht nur die Bühne, sondern wackelt der Boden und die Erde vibriert. So eine Mischung, wenn die Gegenwart von ihm da ist, aus Entsetzen und Erstaunen. Und er wird oder er hat den Philistern dann das Fürchten gelernt. Und ich weiß nicht, wie viel Kinderbibeln du schon mal angeschaut hast, aber in den Kinderbibeln wird er auch so dargestellt, als dieser Muskelprotz. Und jetzt schauen wir uns einmal den Richter, das Buch an, Kapitel 14, die Verse 5 und 6. Und Simon ging mit seinem Vater und seiner Mutter nach Timna hinab. Als sie nun an die Weinberge von Timna kamen, siehe, da sprang ein junger Löwe brüllend ihm entgegen. Da kam der Geist des Herrn über ihn und er zerriss ihn, wie man ein Böckchen zerreißt. Und er hatte gar nichts in seiner Hand. Aber seinem Vater und seiner Mutter erzählte er nicht, was er getan hat. Das Komische für mich ist in dieser Geschichte, er ging mit seinen Eltern da nach Timna, aber die Eltern haben nichts mitgekriegt. Es steht hier, er erzählte seinen Eltern nichts. Vielleicht waren die Eltern schon ein bisschen weiter vorne, 50 Meter, 100 Meter, noch weiter vorne. Vielleicht musste er zwischendrin mal austreten oder was auch immer. Irgendwas hat sich da verändert, dass sie nicht nebeneinander oder miteinander gegangen sind, sondern einfach hintereinander. Die Frage, die wir uns aber stellen können, hat er den Löwen mit eigener Kraft umgebracht? Viele schütteln den Kopf. Da steht, dass der Heilige Geist über ihn kam. Da kam der Geist Gottes über ihn. Und gehen wir einfach mal davon aus, dass der Simson eine ganz normale Statur gehabt hat. Gehen wir davon aus, dass er unauffällig war, dass so seine Größe und auch seine Muskulatur die von einem Durchschnittstypen waren. Und der Simson, wenn wir die Geschichte immer und immer wieder lesen, er vergeudete eigentlich die Kraft, die Gott ihm gab, um irgendwie, ich sage mal, allerlei Dinge anzustellen. Er an einer oder an mehreren Stellen sind es wirklich knifflige Situationen, wo er sich befreien musste. Ich denke mir dann immer, und da hat Gott ihm Kraft dafür gegeben. Er ging nicht weise mit seinen Gaben, seinen Fähigkeiten um und er hat sie eigentlich für selbstsüchtige Zwecke genutzt. Im Gebrauch der Gaben, die Gott uns verliehen hat, sollten wir darauf achten, dass wir anderen helfen und nicht eigennützig mit diesen Gaben umgehen. Ich habe ein paar Beispiele. Das eine war, Sibylle ist schon mal so nach vorne gekommen, schon eine Zeit her. Dann hat sie gesagt, sie hat ein Wort vom Herrn. Sie hat ein Wort vom Herrn. Und zwar, hier ist jemand, der Schmerzen am Handgelenk hat und Gott möchte heute heilen. Was wir dann später erfahren haben, die Hanni saß ganz hinten und die hatte tatsächlich Schmerzen am Handgelenk. Und es braucht sie natürlich für ihren Beruf sehr, dass sie da keine Schmerzen hat. Denn wenn sie ausfiel für Tage oder für Wochen, hätte sie kein Euro verdient. Und so hat sie, und das hat sie uns später berichtet, saß sie einfach da hinten und hat gesagt, Herr, ich habe Schmerzen im Handgelenk. Wenn du das sagst, dass ich geheilt werde, dann nehme ich das jetzt einfach für mich an. So wie es gesagt worden ist. Sie ist nicht einmal mehr zum Gebet nach vorne gekommen, sondern ging am nächsten Tag in die Arbeit und alles war gut. Keine Schmerzen, auch die nächsten Tage, die nächsten Wochen und Monate, der Schmerz war weg. Preis den Herrn. Also die Gabe ist einfach für den Nächsten gewesen. Ein weiteres, meine Frau und ich waren beim Gebetsabend und eine Schwester sagt, gestern habe ich beim Hausarzt, das bin ich nicht rausgebracht, beim Hausarzt oder auch Hautarzt war ich und er sagte, ich habe Gürtelrose. Da haben wir gesagt, okay, dafür ist Gebetsabend, wir beten. Und am nächsten Tag ging sie zum Arzt und der Arzt sagt, es ist ein Wunder geschehen, die Gürtelrose ist weg. Preis den Herrn. Ihr wisst die Geschichte auch mit dem Simon, wo ich in einem Gottesdienst gesagt habe, da ist ein Mann hier in unserer Versammlung, der soll ganze Sache mit Gott machen. Ein paar Tage später kam der Simon zu mir, sagt er, wenn sich niemand gemeldet hat, dann bin ich's, taufe mich. Und ein viertes Beispiel ist erst die Tage passiert. Eine Schwester, die früher zu uns in die Gemeinde ging, ist da draußen auf der Straße vorbeigegangen. Und ich ging so zufällig gerade raus und dann erzählte sie mir, stell dir mal vor, ich gehe jeden Tag in ein schönes Café. So am Vormittag, da trinke ich meinen Kaffee, da esse ich ein Hörnchen dazu und da kam ein Obdachloser, setzte sich zu mir, ich kenne ihn schon, hat gesagt, und der sagte, du, ich habe solche Fußschmerzen, kannst du mir irgendwie helfen? Da sagt sie, ich würde gerne beten für dich. Ja, ja, bitte, bitte, bet für mich. Sie betet für ihn, dann trennen sich ihre Wege. Nächsten Tag kommt sie wieder in die Bäckerei oder in die Konditorei, trinkt, bestellt ihren Kaffee und dann kommt derjenige, der sie immer bedient und bringt ihr noch ein Hörnchen mit. Dann sagt sie, du, ich habe nur Kaffee heute bestellt, ich wollte eigentlich heute gar kein Hörnchen. Dann sagt er, der Obdachlose von gestern war heute schon da und er hat keine Schmerzen mehr, nachdem du für ihn gebetet hast. Und jetzt hat er gesagt, ich spendiere der Dame ein Hörnchen. Wie schön ist es? Das sind doch wunderbare Erlebnisse, die so einfach im Alltag geschehen. Und da habe ich eine Bibelstelle dazu, 1. Korinther 12, Vers 7. Wie auch immer sich der Heilige Geist bei jedem Einzelnen von euch zeigt. Hey, wie wunderbar ist genau dieser Teil, dieser erste Teil von diesem Vers. Es steht einfach hier, wie auch immer sich der Heilige Geist bei jedem Einzelnen von euch zeigt. Seine Gaben sollen der ganzen Gemeinde nützen. Amen. 4 bis 5 Mal heißt es in der Geschichte von Simson, der Geist Gottes kam auf ihn. Einmal haben wir gehört mit dem jungen Löwen, den hat er zerrissen. Einmal hat er 30 Männer erschlagen und einmal hat er 1000 Männer erschlagen. Das ist ganz schöne Arbeit gewesen, mit einem Eselskinnbacken 1000 Männer zu erschlagen. Und da schlagen wir jetzt die Seite vom Hebräerbrief auf, nämlich Kapitel 11, die Verse 32 bis 34. Da heißt es, und was soll ich noch mehr sagen? Die Zeit würde mir zu kurz, wenn ich erzählen sollte von Gideon und Barak und Simson und Jephtha und David und Samuel und den Propheten. Diese haben durch den Glauben Königreiche bezwungen, Gerechtigkeit geübt, Verheißungen erlangt, Löwen den Rachen gestopft, des Feuers Kraft gelöscht, sind der Schärfe des Schwerts entronnen, aus der Schwachheit zu Kräften gekommen, sind stark geworden im Kampf und haben fremde Heere in die Flucht geschlagen. Hier wird uns berichtet von den Helden des Alten Testaments. Und ich habe dieses Schwachheit zu Kräften gekommen unterstrichen, eigentlich aus einem Grund. Das betrifft eigentlich alle, die hier aufgezählt sind und die vorher in diesem 11. Kapitel schon erwähnt werden. Aber ich finde, gerade heute passt es so zu dem Simson. Auch er ist aus Schwachheit zu Kräften gekommen. Und wir dürfen das Ganze dem Heiligen Geist zuschreiben, dass er da an dieser Stelle aktiv war. Und dann kommt Folgendes. Die Philister haben ihn so ziemlich kurz, eben bevor er dann gestorben ist, haben ihn endlich überwältigt. Die Philister legen ihn in Ketten, sie stechen ihm die Augen aus, sie werfen ihn ins Gefängnis und holen ihn nur noch hervor, wenn er Späße treiben soll. Sie machen ihn wirklich zum Kasperl, wie man in Bayern sagt, zum Clown. Und so haben sie ihn rausgeholt und auf der Terrasse sind 3000 Philister. Und er steht unten und umarmt links und rechts zwei Säulen. Und er sagt zu Gott: Herr, ein einziges Gebet noch. Ich bitte noch einmal um dein mächtiges Eingreifen. Und dann lesen wir Richter 16, Vers 28. Simson aber rief den Herrn an und sprach: Herr, Herr, denke an mich und gib mir Kraft, Gott, noch dieses eine Mal, dass ich mich mit einem Mal für meine beiden Augen räche an den Philistern. Auch hier habe ich wieder einiges unterstrichen, nämlich dieses, was wir, glaube ich, das erste Mal von Maria Brean gehört haben, wie sie gesagt hat: Ich, mich, meiner, mir, Herr, segne du uns vier. Und hier sind genau diese Worte unterstrichen. Also er betet hier nicht, er tut hier nicht etwas zur Ehre Gottes, sondern das ist total selbstsüchtig. Ihr lest es hier, sondern um Rache für seine Augen zu haben. Und wir wissen, okay, er ist gestorben, er stirbt mit den 3000 Philistern. Wir können sagen, mit Simson sterben viele Heiden, während durch Jesus Sterben am Kreuz viele gerettet werden und der Auferstehung teilhaftig werden. Wie wunderbar ist es. Ein weiterer Richter, den ich beäugt habe, das war der Othniel. Wer kennt den Othniel? Hat da schon jemand mal was gehört? Ein paar Hände sind doch oben. Wisst ihr, was Othniel heißt? Meine Stärke ist Gott. Othniel. Wer möchte jetzt Othniel heißen? Sogar die Frauen heben die Hand hoch. Das ist vielleicht nicht direkt ein Frauenname, aber heutzutage weiß man oft gar nicht, ist das ein Männername oder ist das ein Frauenname? Auf alle Fälle ein schöner Name. Und zu seiner Zeit hieß es, sie taten, also das Volk Israel, was dem Herrn missfiel. Und dann griff irgendwie der Herr ein. Das heißt auf einmal, sie dienten den Baalen und den Ascheren. Das sind die fremden Götzen der anderen Völker. Und dann kam der Zorn des Herrn über sie. Und ich sage mal, das ist ein Mittel Gottes, zumindest, dass er beherzigt hat, wie die Richter da waren. Er verkaufte das Volk Israel in die Hände der anderen Könige. Und hier in den König von Mesopotamien. Sie waren dann unter seiner Herrschaft unterdrückt 8 Jahre lang. Und wir wissen genau, das ist schwierig gewesen immer wieder für dieses Volk. Und dieser König hieß Kushan-Rishathaim. Das, oh, schöner Name, gell? Das heißt Moor der Doppelbosheit. Er soll damals aus der Gegend, wo jetzt Äthiopien ist, gekommen sein. Drum Moor der Doppelbosheit. Eine andere Übersetzung gibt her: Finsternis doppelter Gottlosigkeit. Und das passt zu Israel, denn sie waren doppelt gottlos. Zum einen haben sie den Herrn verlassen und zum anderen dienten sie anderen Göttern. Wir lesen immer wieder, dass sie sich vermischt haben. Sie wohnten unter ihnen, sie heirateten, also die Männer, die Frauen, und die Frauen, die Männer von den anderen Völkern und dann dienten sie auch noch den anderen Göttern. Und es heißt tatsächlich in der Übersetzung: Gott verkaufte sie in die Hand dieses Königs. Man kann auch andere Übersetzungen nehmen, übergab sie. Aber er übergab sie wörtlich in die Hände der anderen Götter, denen sie mehr vertrauten als Jahwe ihren Herrn. Und wir kennen das alle. Israel hat wieder geschrien. Israel schrie zum Herrn. Israel schrie und wartete darauf, dass Gott antwortet. Aber Gott hat eingegriffen. Er erweckte diesen Othniel. Wie gesagt, im Hebräischen heißt es Richter, aber man kann es auch im Hebräischen als Befreier übersetzen. Die waren da, die Richter zwischen Josua und der Königszeit. Und der Othniel war der erste Richter. Also wenn ihr das Richterbuch aufschlagt, in Kapitel 3 lest ihr über ihn. Und Othniel war wer? Wir lesen fast nichts über ihn. Er war der Neffe Kalebs. Den kennen wir zumindest und da weiß man wenigstens, wo man den Othniel ungefähr hintun muss. Aber bei ihm heißt es, dann kam der Geist Gottes auf ihn. Das ist die nächste Bibelstelle. In Richter 3, Vers 10 heißt es, und der Geist des Herrn kam auf ihn und er wurde Richter in Israel und zog aus zum Kampf. Und der Herr gab den König von Mesopotamien, Kushan-Rishathaim, in seine Hand, sodass seine Hand über ihn stark wurde. Othniel, meine Stärke ist Gott. Die Richter waren primär als zivile und als militärische Führer in dieser Zeit da. Und das Schöne an dieser ganzen Geschichte von diesem Othniel ist, sie hatten nach dem Sieg, den sie in dieser Schlacht gewonnen haben, 40 Jahre Frieden, 40 Jahre Ruhe. Wenn ihr mal die Könige so die Richter so durchliest, manchmal ist bloß 5, 6, 7, 8 Jahre wirklich Ruhe, da, wo sie Frieden hatten. Da waren es 40 Jahre und jetzt kommt es aber. Aber als er gestorben ist, ging das Ganze wieder von vorne los. Ich habe euch die Flipcharts mitgebracht, um das einfach mal hier so aufzuzeichnen. Es ging wieder los, erstens S, ein großes S für Sünde. Sie versündigten sich gegen den Herrn und fielen ab von ihm. Dann kommt das zweite K, Knechtschaft. Sie sind natürlich in die Knechtschaft der anderen Könige gekommen. Das dritte ist ein großes F, Flehen zu Gott. Israel hat wieder gefleht zu Gott, damit er sie wieder befreit. Und genau das ist passiert. Viertens E, eine Errettung. Sie wurden durch diese Richter wieder befreit. Fünftens, was ich vorher gerade gesagt habe, R, Ruhe. Sie hatten wieder Ruhe für 40 Jahre bei seinem Beispiel und dann ging es wieder los. Und dann ging es beim nächsten König wieder weiter oder besser gesagt beim nächsten Richter. Also es war eine totale Spirale, in der Israel drin war. Und die Frage ist einfach, die wir uns stellen können heute, wie sieht es bei jedem Einzelnen von uns aus? Sind wir auch in so einer ähnlichen Spirale drin? Vielleicht auch nicht nachher als Einzelne, als Gemeinde oder die Christenheit in München oder drüber hinaus? Ich habe das nicht auf Folie, aber in Nehemia Kapitel 9, lest es einfach mal zu Hause. Der Nehemia, der zählt auch alles auf, so von früher. Und dann sagt er, und dann haben sie sich wieder versündigt. Und er kommt dann in die Richtung der Richter und sagt, dauernd haben sie sich versündigt, Herr. Und dann warst du wieder barmherzig und du warst wieder gnädig und du warst wieder geduldig und wieder von großer Güte und hast deinem Volk verziehen. Du hast es wieder errettet. Und wenn ich sage, wie sieht es bei uns aus? Ja, wir wohnen unter vielen Menschen, die Jesus nicht nachfolgen. Da können wir eigentlich gar nichts mehr verändern. Wir können nicht sagen, jetzt bauen wir in München ein Viertel, da wo nur Christen wohnen. Soll ja auch nicht so sein, sondern wir sollen schon unter ihnen leben. Aber das Nächste ist dieses Heiraten, wo sie sich wirklich richtig vermischt haben. Das sollte eigentlich nicht sein. Ich habe so die ein oder andere Frau in der Vergangenheit mitgekriegt, die gesagt hat, ich kriege keinen Mann unter den ganzen Christen. Jetzt habe ich Schnauze voll, ich habe da einen netten Kerl kennengelernt, der folgt zwar Jesus nicht nach, aber den werde ich heiraten. Natürlich haben wir abgeraten, aber jeder macht, was er will. Und das waren mehrere Beispiele und nichts ist gut gegangen. Und auch bei den Männern, die dann gesagt haben, ah, das ist ja ganz eine Liebe. Das ist ja ganz eine Liebe. Die glaubt zwar noch nicht an Jesus, aber die ist so nah dran. Und die wird einen Alpha-Kurs kommen und wirst sehen. Wir haben es nicht gesehen. Und das ist auch in die Brüche gegangen. Also wir müssen aufpassen, wo wir uns vermischen. Und wenn das Dritte kommt, dieses den anderen Göttern dienen, dann ist es gut, wenn wir mit anderen zusammen sind, um sie vielleicht eines Tages zu Jesus führen zu dürfen. Aber das andere ist natürlich, nicht mit ihnen so fest zusammen zu sein, dass wir sagen, okay, was du da anbetest oder was du da glaubst oder so, das könnt ihr auch mal ausprobieren. Also lieber nicht. Und jetzt kann man sagen, Israel wollte sich eigentlich nicht vermischen. Zumindest war das, sagen wir so, in ihrem Herzen. Aber auch wir können sagen, wir wollen uns eigentlich auch nicht vermischen mit ihnen. Im Buch der Richter, da sehen wir immer wieder, dass die Kraft des Heiligen Geistes zu einer außergewöhnlichen Stärke führte. Ganz besonders zum Sehen beim Simson. Und der Heilige Geist bevollmächtigte diese Richter, dass sie das Volk wieder von den anderen Göttern befreiten, aber dass sie das ganze Volk wieder in die Gemeinschaft mit dem Herrn führten. Wenn wir uns das AT so anschauen, also das Alte Testament, dann kam der Heilige Geist meistens über Menschen so für eine spontane, zeitweise Zunahme an körperlicher, geistlicher und geistiger Kraft. Wir können sagen, einfach so eine natürliche oder besser gesagt übernatürliche Ausrüstung für eine bestimmte Aufgabe. Es kam zu bestimmten Zeiten auf bestimmte Personen zu einer bestimmten Aufgabe der Heilige Geist. Und dann war es wieder weniger. Gehen wir in die Apostelgeschichte. Wir wissen, dass die Aposteln mit ihren Frauen, mit Maria, der Mutter Jesu und mit den Brüdern zusammen im Obergemach waren. Sie beteten und warteten. Beteten und warteten auf die Erfüllung der Verheißung des Vaters. Und als das geschehen ist, waren sie erfüllt mit dem Heiligen Geist. Sie haben in anderen Sprachen gesprochen. Und das Schöne war, die Menschen haben sie verstanden. Da waren Ägypter, da waren Römer, da waren Griechen, da waren Meder, Kreter und wie sie alle heißen, aus Libyen und wo sie alle herkamen. Und haben sie gehört, nämlich von den großen Taten Gottes zu sprechen. Das war wunderbar. Und was sie noch gut gemacht haben, sie bezeugten Jesus mit einer außergewöhnlichen Effektivität. Wenn wir das lesen, staunen wir oft und denken uns, wie kann das gehen? Aber oft wollen wir aus eigener Kraft das Evangelium weitergeben. Aber es geht nicht darum, was wir für Gott tun können, sondern zu sagen, was Gott für uns getan hat. So wie der Steve letzte Woche. Er hat von Freitag auf Samstag bei uns übernachtet und er sagt, jetzt bin ich 3 Tage unterwegs gewesen. Und ich habe immer am Anfang gebetet, Herr, schenk mir Gespräche. Und jetzt hat er da seinen Rucksack, ich habe ihn gewogen, über 17 Kilo schwer. Und er geht und geht und geht diesen Weg nach Spanien, diese 3000 Kilometer. Und in den ersten 3 Tagen hat er viele Gespräche, aber jeweils eine Person, die wirklich gesagt hat, ich will Jesus nachfolgen. Ich bete mit dir. Einmal war er so überrascht, dass eine Frau so schnell sein Gebet wiederholt hatte, die hatte es eilig. Die wollte errettet sein. Wie gut ist es und wie einfach ist es im normalen Alltag. Gott erwählte die Richter als Befreier und Retter für Israel und Jesus ist gekommen als der wahre Befreier, der nicht nur ein Volk errettet, sondern die ganze Menschheit, die ganze Welt, jeden einzelnen Menschen. Er erwählte die Apostel, dass sie ihn bezeugen und die rettende Botschaft verkündigen. Und er hat sich immer wieder der Menschen bedient, ob das im Alten Testament war, wie am Beispiel der Richter, oder im Neuen Testament am Beispiel der Apostel. Und er bedient sich auch der Menschen heute. Er will jeden Einzelnen von uns gebrauchen. Ich weiß, dass man so leicht dabei sagt, na Herr, nimm den Nachbarn. Aber er kann dich gebrauchen. Und ich kenne das, dass der ein oder andere sagt, wer bin ich schon? Oder was kann ich schon tun? Ich habe die Tage mit der Helma gesprochen, ist die Sekretärin von der CBG, die meisten kennen sie, Und dann sagt sie, ach, wie wir über Teen Challenge gesprochen haben. Ach ja, damals, da war so ein junger Mann, ich weiß den Namen nicht mehr, sagt sie. Aber oh, das war schon schwierig mit dem. Oh, alle haben so ein bisschen einen Bogen um ihn rum gemacht. Er war nicht einfach, aber naja. Und dann sagt sie, aber weißt du was? Er hat jeden Tag in die Teen Challenge Teestube eine Person mitgebracht. Und alle haben sich bekehrt. Alle wollten Jesus nachfolgen. Sagt er, welch ein Dienst von diesem jungen Mann, der so unscheinbar war. Und da passte die Stelle im 1. Korintherbrief, Kapitel 1, die Verse 26 und 28, bis 28. Denn seht eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zuschande macht. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zuschanden macht. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, das was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache. Kein Mensch soll sich rühmen. Kein Mensch. Gott hat auserwählt. Und da sehen wir genau das Gegenteil, wo man eigentlich meint. Und er hat auserwählt dieses Rentner-Ehepaar Sarah und Abraham, um die Eltern vieler Nationen zu werden. Er hat den Sklaven Josef auserwählt, damit er Premierminister in Ägypten wird. Er hat den einen, der schwer reden konnte, vielleicht ein bisschen gestottert hat, der Mose, er war der Anführer von Israel, und er hat die Fischer-Jungs, sage jetzt einfach mal so, zu Aposteln gemacht, die Urgemeinde gegründet haben. Wie wunderbar. Und das schönste Beispiel ist eigentlich der Gideon. Der Gideon, der kann einfach zu Gott sagen, was, du hast mich erwählt als Richter, ich soll Israel retten, ich bin wir sind das geringste Geschlecht in Manasse, sagt er. Und dann kommt er noch mit seiner Trumpfkarte und er sagt, und ich bin der Jüngste in meines Vaters Haus. Also ich bin in der Rangfolge, in der Reihenfolge der Letzte. Ich bin der Allerletzte. Und vielleicht hast du das schon mal selber zu dir gesagt, ich bin der Allerletzte, mich kann Gott nicht brauchen. Erstens mal brecht es, dass du nicht der Allerletzte bist, sondern in Gott, in Jesus bist du Sieger. Gehörst du zum Siegerteam. Und dann geht es ja noch weiter mit diesem Gideon. Er hat auf einmal gesagt, Gott, komm, mach mal dein Kriegsvolk fit. 32.000 Mann. Und 32.000 Mann, da kann man schon einige Schlachten gewinnen. Und Gott sagt, weißt du was, Gideon, tu mal ein paar Mann weg. Und es sind auf einmal nur noch 69% weniger. 31 bleiben über, 31%. 10.000 Mann kann man auch noch Schlachten gewinnen. Und Gott sagt, ein paar Männer müssen aber doch noch weg. Und auf einmal sind es knapp 1%. Es bleiben noch 300 übrig von 32.000. Ich weiß nicht, wie er sich da in dem Moment gefühlt hat, aber auch da wieder dieser Grund, damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Und Gott hat die Schlacht gewonnen. Gott hat die Schlacht gewonnen durch seine Souveränität, Allmacht und Kraft. Und so wie wir es hier gelesen haben, das war der 1. Korintherbrief, ziemlich der Anfang, 1. Kapitel. Julie, jetzt brauche ich dich. Julie wird ein bisschen Untermalung spielen. Wir kommen schön langsam zum Schluss. So, wenn es irgendwie geht, dass das vom Abstimmen her gut ist. Auf alle Fälle, das war der Teil vom Korintherbrief, der erste. Und jetzt kommen wir zum Schluss fast vom 2. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 9. Das ist das vorletzte Kapitel. Da heißt es, was der Paulus sagt. Und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. So ein bisschen ähnlich wie beim Hebräerbrief, bei den Alten oder bei den Helden im Alten Testament. Sehr gerne will ich mich nun vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohnt. Wie schön ist es? Das ist die Elberfelder Übersetzung. In der Hoffnung für alle heißt es, denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders in dir. Gerade wenn du schwach bist. Im Umkehrschluss heißt es eigentlich, wenn ich mich selbst stark genug fühle, dann wohnt die Kraft Christi gar nicht in mir. Dann versuche ich alles selbst irgendwie hinzubiegen und hinzubringen. Und am Schluss kommen jetzt einfach mehrere Fragen hintereinander für uns alle. Wo bist du noch stark? Wo bist du noch stark? Wo verlässt du dich, wie es die Ägypter getan haben, später auch Israel, auf Rosse und Wagen, so steht es in den Propheten drin. Wo verlässt du dich auf andere Götter, vielleicht ähnlich so, wie es Israel getan hat? Wo verlässt du dich auf Heer oder Kraft, so wie es in Zacharia steht? Und Gott gesagt hat, nicht durch Heer und Kraft. Wo verlässt du dich noch auf deine eigene Kraft? Und wo kannst du nicht loslassen? Wo kannst du nicht loslassen? Wo du einfach sagst, das kriege ich schon hin. Das wupp ich schon, wie man heute sagt. Es ist typisch deutsch, das schaffe ich schon. Da muss ich nicht irgendwie warten, dass Gott eingreift. Das schaffe ich nur mit eigener Kraft, auch wenn wir es manchmal unbewusst tun. Ich möchte ja Gott nicht belästigen. Der hat anderes zu tun. Und ihr Lieben, wir im Leitungsteam, wir haben jetzt diese Woche begonnen. Wir treffen uns zum Frühgebet. Wir beten Montag um 6 Uhr, Mittwoch um 6 Uhr und Freitag um 6 Uhr. Und wir haben einfach mal angefangen und wir haben gesagt, wir machen ein 3x3, also 3 Wochen lang das Gebet. Und in diesem Gebet beten wir nicht, Herr, bitte mach noch das und mach noch das und das, sondern wir haben Lobpreis und wir sind einfach stille. Wir geben Gott, ich sage mal in dem Sinn, genügend Raum, dass er nicht gestört ist durch unser Plappern. Und wir warten einfach. Und da sind so viele Eindrücke, Impulse gekommen, Visionen gekommen, Worte aus dem Wort, dass wir in der ersten Woche richtig gestaunt haben, was schon gekommen ist. Und schon am Montag kam ein erstes Wort, dass in der Gemeinde gibt es Barrieren für eine Erneuerung, Aufbruch oder Erweckung. Und wir sprechen in den letzten Monaten immer wieder mal von Erweckung. Wir sagen, Gott kann es schenken. Er gebraucht die Leute in Asbury. Er kann alle einfachen Leute gebrauchen, um Erweckung, um Aufbruch und Erneuerung zu schenken. Aber da war das Empfinden, da sind Barrieren da. Und es waren genau 3 Bereiche. Das erste war Bitterkeit. Wo sind wir noch bitter? Jeder Einzelne ist gefragt. Drum habe ich vorher diesen Zettel verteilen lassen. Wenn jemand noch keinen Zettel bekommen hat, dann vielleicht einfach bei den Ordnern da am Eingang abholen. Auf diesen Zettel soll man einfach die Person draufschreiben, gegen die man bitter ist. Dir kommt vielleicht jetzt genau in dem Moment, ah ja, der fällt dir gleich ein oder diejenige. Schreib den Namen einfach da drauf. Später knüllen wir das zusammen. Und es hieß in diesem Wort und legt es am Altar ab. Wir werden dann da einen Eimer hinstellen und dann schmeißen wir das rein. Keiner weiß, was gewesen ist. Der zweite Bereich ist seelische Wunden. Seelische Wunden tun lange weh. Wenn man sie nicht loslässt, wenn man sie nicht dem Herrn übergibt, manchmal sticht es immer wieder. Und vielleicht haben dir seelische Wunden deine Eltern zugefügt oder deine Kinder, deine Geschwister, deine leiblichen Geschwister oder jemand aus der Gemeinde. Vielleicht auch die Leiterschaft. Vielleicht ein Nachbar oder irgendein Freund oder Freundin. Da gibt es so viele Menschen. Irgendjemand hat dir irgendeine seelische Wunde zugefügt. Schreib sie in den Zettel rein. Wenn du nichts zum Schreiben hast, Gott kennt deine Gedanken. Du brauchst bloß irgendwie einen Buchstaben schreiben. Er weiß, du hast diese Person da reingeschrieben. Du lässt sie los und wirfst sie da rein. Der dritte Punkt ist, wir tragen Ballast oder Lebensballast mit uns rum. in Rucksäcken. Denkt an Steves Rucksack. Und manchmal drückt es uns so nieder, die Last, die Lebenslast. Und man kommt kaum noch irgendwie in die Freiheit, die Gott uns zugedacht hat. Und wenn da irgendeine Last ist, schreib sie auch in den Zettel rein. Du kannst mehreres reinschreiben. Du kannst aber auch, wenn du keinen Stift hast, eben in Gedanken reinschreiben. Aber schreib das rein und knüll das Ding zusammen, wenn du denkst, du bist fertig. Und einfach jetzt so an den Livestream, zu Hause kann man es noch viel besser machen. Ob es das jemand per Livestream anschaut oder später online. Hol dir einen Zettel, nimm einen Stift, schreib die Personen oder die Last rein, knüll ihn zusammen, schmeiß ihn in deinen Mülleimer und entsorg ihn. Ich bin so erinnert an das Wort nochmal vom Hebräerbrief. Da hieß es, sie sind aus Schwachheiten zu Kräften gekommen. Wenn wir das tun, werden wir uns vielleicht ein bisschen schwach fühlen. Aber Gott schenkt Heilung. Gott schenkt Wiederherstellung. Gott schenkt Gnade. Und im zweiten Korintherbrief heißt es so, heute ist die Zeit der Gnade. Heute ist der Tag des Heils. Und es kam eben so in dem Ganzen, in meiner Vorbereitung so, dass ich sage, ja, jeder von uns kann einen Teil dazu beitragen, indem er diese Bitterkeit loslässt, diese seelischen Wunden dieser Person vergibt, diese Last loslässt, kann jeder einen Teil dazu beitragen, dass die Kraft des Heiligen Geistes in Zukunft in deinem Leben und im Gemeindeleben noch mehr und mehr wird, noch stärker und stärker wird. Und Gott wird heilen. Da, wo wir loslassen, wird Gott Heilung schenken. Auch ich habe meinen Zettel da. Ich habe mein Zeugs auch reingeschrieben und knüll das zusammen. Und vielleicht kann einer von den Ordnern so den Mülleimer da vorne auf der anderen Seite bringen oder der Frank, je nachdem. Wir können in dem Ganzen sagen, werde ein Othniel in der Zukunft. Gott ist meine Stärke. Meine Stärke ist Gott. Und ich bitte jetzt das Lobpreisteam nach vorne, also den Rest, weil wir werden jetzt ein wunderbares Lied zusammen singen. Und während wir das Lied singen, können wir in dieser Zeit mitsingen und einfach nach vorne gehen und das reinwerfen in diesen Eimer. Ich schaue es mir nicht an. Keiner schaut da rein und keiner hat eine Ahnung, was da wirklich drinsteht. Und er kann es ja nicht zuordnen und das wird keiner tun. Aber ich glaube, dass Gott eine Menge freisetzt. Einfach, dass Ballast, Barrieren von uns weg sind. Und wir werden dieses Lied singen. O Herr, gieße neu die Kraft des Heiligen Geistes aus. O Herr, gieße Ströme des lebendigen Wassers aus. Und was das Wunderbare ist, was wir hier gerade loslassen, ist eine wunderbare Vorbereitung fürs Abendmahl.